freue mich sehr, bei euch zu sein. Und ich freue mich auch ganz besonders, viele Gäste zu sehen. Nicht von jedem von euch kenne ich den Namen, aber wenn ihr nach dem Gottesdienst auf mich zukommt, würde ich mich freuen, euren Namen zu lernen. Ich werde gehen und Gottes Wort weitergeben. Das ist der Titel der Gebetslesung 2024 und dieser Titel ist angelehnt an das Motto der Generalkonferenz der Adventgemeinde in den Jahren 2020 bis 2025. Dieses Motto lautet I will go, also ich werde gehen. Und wenn ich das höre, dann kommen mir die Geschichten großer Missionare in den Sinn, die alles hinter sich gelassen haben, um das Evangelium Gottes in die Welt hinauszutragen. Und das beeindruckt mich, es verlockt mich sogar ein wenig. Mein einfaches und vielleicht manchmal herausforderndes Leben einfach hinter mir zu lassen, hinauszugehen ins Ungewisse, ins Abenteuer, einen tieferen Sinn zu finden und das echte Leben irgendwo da draußen in der weiten Welt. Mir kommt auch die Geschichte meines Schweizer Urahnen in den Sinn, dem heiligen Niklaus von Flüe, mit dem ich offenbar verwandt bin. Als dieser Mann, als sein jüngstes Kind gerade einmal ein halbes Jahr alt war, verließ er seine Frau und ihre 10 gemeinsamen Kinder, um fortan als Einsiedler sein Leben zu bestreiten. Und infolge dieser heldenhaften Tat wurde er schließlich heilig gesprochen. Inspirierend. Oder doch eher irritierend. Vielleicht ein wenig inspirierend, diese unbedingte und bedingungslose Ausrichtung auf Gott. Aber irritierend, weil da ein Mann seine Verantwortung, sein Leben, seine Familie einfach hinter sich gelassen hat. Ich bin mir sicher, das Leben als Einsiedler war für ihn einfacher, als seine Rolle als Vater und Ehemann wahrzunehmen. Und so scheint mir, es ist eine Sache, wenn man einen Lebensentwurf wählt, vielleicht als Mönch, als Buddhist, als Einsiedler, in der Abgeschiedenheit zu leben. Auch wenn ich mich manchmal frage, ob das irgendjemandem etwas bringt, außer der Person selbst. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn diese Selbstverwirklichung auf Kosten anderer geht, auf Kosten einer Verantwortung geht, die man zuvor eingegangen ist. Vor einigen Wochen hat mich die Nachricht erreicht, dass ein Freund von mir nach mehr als 20 Jahren Ehe seine Frau verlassen hat. Hat er endlich sich selbst gefunden? Hat er nun endlich seine wahre Bestimmung gefunden? Als gläubige Menschen im 21. Jahrhundert beeinflusst unsere Kultur, wer wir sind. Wir leben in einer Gesellschaft der sofortigen Bedürfnisbefriedigung. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist dank TikTok mittlerweile auf wenige Sekunden reduziert. Wir haben Lebensabschnittspartner, setzen Kinder in die Welt, aber schicken sie dann schon nach kürzester Zeit in die Kita, damit wir wieder mehr Zeit für uns selbst haben. Wir wechseln alle paar Jahre unseren Arbeitsplatz. Bloß nicht zu lange an einem Ort bleiben. Bloß nicht zu viel Verantwortung übernehmen. Man könnte ja seine Flexibilität oder Spontanität verlieren. Und das alles macht vor unserer Gemeinde nicht Halt. Und auch ich bin davon nicht ausgenommen. Auch mir fällt es oft schwer, in dem Moment und in der Aufgabe zu verweilen, vor dem mich Gott gestellt hat. Es ist manchmal schwer, die Geduld und die Energie aufzubringen, das durchzuhalten, was ich begonnen habe. Und darum, wenn es an mir wäre, ein Motto für die nächsten 5 Jahre zu wählen, dann würde ich statt I will go, also ich werde gehen, ein anderes Motto wählen, nämlich I will stay, also ich werde bleiben. Ich glaube nämlich, dass für die allermeisten von uns der Ruf Gottes nicht darin besteht, zu gehen, sondern vielmehr dort zu bleiben, wo wir sind. Und darin zum Vorbild zu werden, dass wir einfach durchhalten, wozu uns Gott berufen hat. An dem festzuhalten, was wir erkannt haben, auch in der Heiligen Schrift. An dem festzuhalten, was uns unsere Eltern weitergegeben haben. Uns voll und ganz auf die Verantwortung einzulassen, die wir übernommen haben. In unserem Leben und in unserem Glauben einfach dran zu bleiben. Und mit Gott an unserer Seite durchzuhalten bis zum Schluss. Einige der ganz zentralen Textstellen im Neuen Testament, die über unsere Identität sprechen, im Besonderen als 7. Tags Adventisten, finden wir in der Offenbarung. Die spricht von dieser letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Und ich möchte beispielhaft 3 Texte daraus lesen. Einer ist in Offenbarung 1, Vers 3. Wenn ihr schnell seid, dürft ihr das gerne aufschlagen. Offenbarung 1, Vers 3. Wo da steht? Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Oder in Offenbarung Kapitel 12, im Vers 17, auch ein bekannter Text. Der Drache wurde zornig über die Frau. Offenbarung 12, Vers 17 ist das. Der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Der Drache ist also wütend, weil die übrigen an etwas festhalten, von dem er sie nicht abbringen kann. Und schließlich wird noch in Offenbarung 14 im Vers 12 das Ganze zusammengefasst, am Ende dieser sogenannten Drei-Engels-Botschaft. Offenbarung 14, Vers 12, und das ist ein bisschen wie eine, fast schon wie eine Berufs- oder Berufungsbeschreibung für uns, wo es heißt, hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die da halten oder bewahren die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Die zentralen Merkmale der übrigen am Ende der Weltgeschichte, die Nachfolger von Jesus, die dem Ende der Welt entgegenblicken, ihre zentralen Merkmale sind Geduld, dass sie das bewahren, an dem Festhalten, was Gott ihnen gegeben hat, und ihr Vertrauen. Sie halten fest, sie bleiben dran, sie halten durch. Und dieses Wort, das in all diesen Texten vorkommt für das Halten oder Bewahren, das bedeutet auch beschützen oder auch bewachen. Der Begriff wird beispielsweise an einer Stelle im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, gebraucht, in Bezug auf die Wächter, die darauf aufpassen sollen, dass Jesus und sein Leibnamen nicht geraubt wird. Die Wächter. Wir sind Wächter des Wortes Gottes. Wir sind Bewahrer dessen, was uns anvertraut ist. Wir sollen es nicht verlieren, wir sollen es nicht verfälschen, nicht verraten und schon gar nicht verkaufen. Ich habe gesagt, wir sind Wächter des Wortes Gottes, aber vielmehr müsste man eigentlich sagen, Gott ist unser Wächter. Die Bewahrer von Gottes Wort. Wenn wir Gottes Wort bewahren, dann sind wir eigentlich von Gott bewahrt. Die auf Gott vertrauen, sind Gott anvertraut. Jesus fordert uns auf, dass wir seine Worte bewahren und halten sollen. Aber auch hier ist es eigentlich umgekehrt. Sein Wort, das Wort Jesu, bewahrt und hält uns. Wie in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23 gesagt wird, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Indem wir am Wort Jesu festhalten, hält Jesus, das lebendige Wort, uns fest in seiner Hand. Er bewahrt uns in dem, worin wir sicher sind. Sein Wort. Und ein Text, der das besonders eindrücklich zum Ausdruck bringt, ich lade euch auch ein, den aufzuschlagen, ist im Buch der Psalmen. Im Psalm 121. Psalm 121, den ich hier nach einer speziellen Übersetzung lesen möchte. Im Englischen heißt sie The Message. Also die Botschaft, die ich hier auf Deutsch übersetzt habe. Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Kommt meine Hilfe von den Bergen? Nein. Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und die Berge. Er lässt dich nicht straucheln, dein Wächter wird nicht schlafen. Niemals. Der Wächter Israels schläft nicht und schlummert nicht. Gott ist dein Wächter. An deiner Seite steht er, um dich zu schützen. Er bewahrt dich vor dem Stich der Sonne. Er beschützt dich in der Nacht vor dem Mondschein. Gott bewahrt dich vor allem Bösen. Er beschützt dein Leben. Er beschützt dich beim Gehen und beim Kommen, jetzt und für immer. Wenn wir, wie das hier im Psalm 121 beschrieben ist, unterwegs sind zu dieser ewigen Stadt Gottes, dann gibt es zumindest drei grundlegende Gefahren, die uns begegnen können in unserem Leben. Auf diesem Weg. Wir können auf Steinen ausgleiten und uns verletzen. Das ist aus Unachtsamkeit oder aus Müdigkeit zu Fall kommen und dabei uns selbst oder andere verletzen. Wir können von der glühenden Sonne versengt werden. Das ist durch äußere Einflüsse körperlich überlastet werden. Bis hin zu der Möglichkeit, dass unser eigener Körper uns im Stich lässt. Das kann aber auch sein, von Menschen äußerlich so bedrängt und verfolgt zu werden, dass wir ganz matt und müde davon werden. Wir können vom Mond gestochen werden. Und das ist, wie mir scheint, in der Dunkelheit, in der Nacht, von seelischem Schmerz oder von Niedergeschlagenheit überwältigt werden. Im Englischen haben wir diesen Begriff von eines Lunatic. Das kommt von diesem Wort Mond. Und es bezeichnet wenn unser Verstand und unsere Emotionen nicht mehr gemeinsame Sache machen, wenn wir im Kopf wissen, Gott ist gut, aber wir können es nicht mehr fühlen. Das ist, glaube ich, was hier gemeint wird, wenn der Mond uns sticht in der Nacht. Und der Psalm sichert uns zu, und das ist irritierend, dass Gott uns als Pilger vor diesen Gefahren bewahrt. Er lässt nicht zu, dass alle diese Dinge passieren. Es heißt, Gott bewahrt dich vor allem Bösen, er beschützt dein Leben. Aber ganz ehrlich, entspricht das unserer Lebensrealität? Entspricht das der Realität von nur einer einzigen Person hier? In dem Moment, in dem wir Nein zur Welt und Ja zu Gott sagen, sind alle unsere Probleme gelöst, alle unsere Fragen beantwortet, alle unsere Sorgen vorbei. Nichts kann unseren Seelenfrieden behindern, nichts kann uns darin verunsichern, dass zwischen uns und unserem Erlöser alles in Ordnung ist. Wir Christen gehören zu der privilegierten Gruppe von Menschen, die keine Unfälle haben, die sich nicht mit ihren Ehepartnern streiten, die nicht von ihren Kollegen missverstanden werden, deren Kinder uns niemals ungehorsam sind. Und wenn doch eines dieser Dinge passiert, ein vernichtender Zweifel, ein Wutanfall, verzweifelte Einsamkeit, ein Unfall, der uns ins Krankenhaus bringt, ein Streit, der uns aus dem Haus stürmen lässt, ein Fehler, ein Versagen, das uns in die Defensive treibt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass mit unserer Beziehung zu Gott etwas nicht stimmt. Wir haben dann bewusst oder unbewusst unser Ja zu Gott zurückgezogen. Und Gott, ungeduldig mit unserem schwachen Glauben, ist weggegangen, um sich um jemanden zu kümmern, der seine Aufmerksamkeit mehr verdient als wir. Ist es das, was du glaubst? Wenn auch nur einer dieser Gedanken manchmal in dein Herz kommt, dann habe ich eine unglaublich gute Nachricht für dich. Du irrst dich. Diese Gedanken und diese Schlussfolgerungen sind falsch. Aber wenn das so ist, wie können wir Psalm 121 dann richtig verstehen? Wie können wir diesen scheinbaren Widerspruch auflösen, dass auf der einen Seite der Psalm sagt, Gott wird uns beschützen vor all diesen Dingen, und dann erleben wir doch ständig, dass wir und andere Menschen dieses Leid erdulden müssen? Gibt es da nur scheinbar zwei Auswege? Entweder sind die Menschen oder wir, denen das passiert, gar nicht wirklich Nachfolger, oder das, was der Psalm über Gott sagt, ist falsch. Ich glaube, es gibt noch eine dritte Erklärung. Weder das eine noch das andere stimmt. Was Gott verspricht, ist wahr. Aber diese Wahrheit verwirklicht sich auf einer tieferen Ebene. Dass Schwierigkeiten von außen auf uns eindringen werden, als Nachfolger von Jesu, hat er uns vorausgesagt. Er hat uns garantiert, dass wir Probleme haben werden als Christen. Doch er hat auch zugesichert, dass dort, wo es wirklich darauf ankommt, uns nichts und niemand schaden kann. Ich möchte unseren Glauben mit einem Schiff vergleichen. Alle Wasser des Ozeans können ein Schiff nicht zum Sinken bringen, solange sie nicht in sein Inneres eindringen. Und ebenso wenig können uns alle Probleme der Welt schaden, es sei denn, Sie gelangen in uns hinein, in unser Herz, in unser Denken, in unsere Vorstellungen. Der einzig wirkliche Fehler, den wir machen können, wenn uns eine Krankheit überfällt, wenn wir von Angst getrieben werden, wenn Konflikte unserer Beziehungen stören, der einzig wirkliche Fehler, den wir da machen können, ist zu denken, dass Gott sein Interesse an uns verloren hat in diesem Moment, um sich um etwas anderes zu kümmern. Dass er sich stattdessen einer wichtigeren oder aufregenderen Aufgabe zugewandt hat. Zu denken, dass Gott von unserem halbherzigen Gehorsam enttäuscht ist und beschlossen hat, uns für eine Weile alleine zu lassen. Oder zu denken, dass Gott zu beschäftigt ist mit dem, was in den USA oder in Israel passiert, um sich jetzt die Zeit dafür zu nehmen, dieses Durcheinander zu entwirren, in das ich da geraten bin. Ich glaube, das ist der einzig wirkliche Fehler, den wir machen können. Diese falschen Ideen von dem, wie Gott zu uns steht. Wir sind unbeständig. Wir verlieren allzu schnell unser Interesse. Wir verzweifeln und geben auf. Doch Gott verliert sein Interesse an dir niemals. Gott hält an dir fest. Gott gibt dich niemals auf. Das, was unseren Glauben zum Schwanken bringt, sind die Berge unserer eigenen Gedanken und Vorstellungen. Unsere Zweifel und Vorurteile. Und das ist das eigentliche Problem daran, wenn wir uns von den Bergen Hilfe erhoffen, anstatt von dem, der die Berge gemacht hat. Berge damals waren Orte, wo falsche Götter angebetet wurden. Berge heute sind unsere Gedanken, Türme, unsere Vorstellungen, unsere Paradigmen. Und ich habe gestern Abend im Gespräch, als wir unsere Gebetsversammlung gehabt haben, viele Worte gehört. Viele Erfahrungen wurden geteilt mit Mitmenschen, dass da so viel Zweifel draußen ist, so viel Spott und Unverständnis, mit dem uns begegnet wird und noch mehr. Dass unsere Botschaft, an der wir so unbeirrt festhalten, vielleicht für heute gar nicht mehr relevant ist. Dass die ja niemand mehr hören möchte, niemand interessiert sich mehr dafür. Manches Mal haben wir Ängste und Sorgen, dass unser Glaube oder auch unsere Glaubensgemeinschaft zerfällt. Dass wir unsere Relevanz in der Gesellschaft verlieren, dass generell alles den Bach runtergeht. Aber in Bezug auf unseren Glauben ist das nicht der Fall. Könige, ganze Völker, ganze Weltreiche sind gekommen und gegangen. Aber der Glaube an Jesus Christus hat über alle Zeiten hinweg Bestand gehabt. Das Volk Gottes ist hart im Nehmen. Und bislang hat es alles überstanden, was ihm begegnet ist. Die Widersacher von Jesus haben alles versucht, Verfolgung, Folter, Verbannung, Zweifel, Spott, Hohn, Ablenkung, Unterhaltung, Konsum. Aber nichts davon funktioniert. Die Gemeinschaft der Nachfolger Jesu ist weiterhin gesund und stark. Das Evangelium hat nichts von seiner Kraft verloren. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Sein Leib ist stark und schön und niemand kann ihm das Wasser reichen. Niemand kann ihn zu Fall bringen. Er steht über allem. Unser Glaube, unser Vertrauen ist keine Orchidee, die nur unter perfekten Bedingungen gedeihen kann. Im Gegenteil. Ich glaube, unter den perfekten Bedingungen würde der Glaube gar nicht so gut gedeihen. Der Glaube ist eine zähe, beständige Pflanze, die Stürme und Dürre übersteht und selbst das Zertreten durch unachtsame oder vandalistische Füße überlebt. Jesus beschreibt unser Vertrauen, unseren Glauben. Er vergleicht ihn mit einem Senfkorn. Und wenn wir ein Senfkorn anschauen, wenn wir unseren Glauben anblicken, dann kommt uns das geradezu lächerlich klein vor. Wie kann das Bestand haben im Vergleich zu all dem, was in der Welt gerade passiert? Aber Jesus sagt, dieses winzige, kleine Senfkorn ist stärker als jeder Berg der Welt. Ist größer, beständiger, hat eine tiefere Wurzel, ist verlässlicher und bewahrender als der größte Berg der Welt. Schon dieses kleine, winzige Senfkorn. Als Nachfolger Jesu gehen wir über denselben Boden wie alle anderen Menschen. Wir atmen dieselbe Luft. Wir trinken dasselbe Wasser, wir kaufen in denselben Geschäften ein, wir lesen dieselben Zeitungen, wir sind Bürger unter denselben Regierungen, wir zahlen denselben Preis für Lebensmittel und Benzin und haben Angst vor denselben Gefahren. Wir sind demselben Druck ausgesetzt, erleiden dieselben Krankheiten und Nöte und werden am Ende in derselben Erde begraben wie alle anderen. Aber der Unterschied, der alles entscheidende Unterschied besteht darin, dass wir bei jedem Schritt, den wir gehen, bei jedem Atemzug, den wir nehmen, wissen, dass Gott uns bewahrt, dass Gott uns begleitet, dass Gott uns führt. Und deshalb, ganz egal, welchen Zweifeln wir begegnen, oder von welchem Unglück wir übereilt werden. Es ist wahr, was Psalm 121 sagt. Der Herr wird uns vor allem Übel bewahren. Er behütet unser Leben. Wenn wir uns dessen bewusst sind, wenn wir uns das bewusst machen. Wenn wir unser Vertrauen in diesen Gott setzen, der uns durch alle Stürme und die schrecklichsten Katastrophen hindurchsteuern kann. Wenn wir wagen, diesem Gott zu vertrauen, dann werden wir es auch ausstrahlen. Wenn wir diese Hoffnung, die größer ist als alles andere, was es auf dieser Welt gibt, größer ist als jede Angst und jede Katastrophe. Wenn wir diese Hoffnung an einem Ort in unserem Herzen ganz tief drinnen Raum geben, dann gibt es nichts und niemand auf der Welt, der uns das nehmen kann. Und dann von diesem Ort aus, von diesem Platz, den Jesus auch beschreibt als die Quelle des ewigen Lebens, das aus uns hinaus zu anderen Menschen fließt, dann können wir diese Hoffnung weitergeben. Und dies ist stärker und größer und mächtiger und schöner als alles andere, was die Welt zu bieten hat. Jetzt und in Ewigkeit. Amen.